Einen schönen guten Morgen. Es ist draußen ganz schön frostig. Das haben vermutlich viele von uns gemerkt heute Morgen. Sogar der Boden ist gefroren. Ich habe gestern in einer Unterhaltung von jemandem gehört, der nach Rom verreist ist in einen kurzen Urlaub. Rom, was mag er da suchen? Was möchte er sich anschauen? Was möchte er dort erleben? Vielleicht wart ihr schon in den Metropolen, in einer Metropole Europas, London, Paris, Rom, Athen. Auch der Apostel Paulus ist gereist, viel gereist. Er kam auch nach Athen in eine Metropole. Und das wird auch der Gegenstand unserer Betrachtung heute sein in der Apostelgeschichte 17. Und bevor wir das lesen, was Paulus dort tut, nämlich redet, möchte ich kurz aufspannen, was vorher geschehen ist. Paulus kam also aus Beröa nach Athen. Er wartete dort eigentlich auf Silas und Timotheus, die ihm nachfolgen sollten. Und was hat Paulus nun getan? Hat er sich die Bauten dort angeschaut? Athen, schon damals Zentrum der Bildung, der Kultur, der Künste. Hat er Sightseeing dort gemacht? Was hat ihn ergriffen? Und wir lesen in der Apostelgeschichte 17, Vers 18, dass er erregt wurde, ja tatsächlich, innerlich aufgewühlt. Aber wodurch? Durch die Götzenbilder, die er dort in dieser Stadt gefunden hat, gesehen hat. In Athen gab es mehr Götzenbildnisse als sonst wo in einer Stadt. Das hat ihn erregt, nicht Sightseeing. Das hat ihm zu schaffen gemacht. Und wie es seine Art war, besprach er sich in der Synagoge mit den Juden. Er suchte den Marktplatz auf, unterhielt sich dort mit den Einwohnern. Und er kam ganz schnell an die sogenannten Philosophen verschiedener Schulen. Es gab damals so philosophische Schulen. Und diese Philosophen haben ihm ganz schön zugesetzt. Sie haben ihn praktisch an den Areopag, so heißt es, mitgezogen. Der Areopag war ein Hügel in Athen, ist ein Hügel eigentlich, ist nicht zu verwechseln mit dem Hügel, auf dem die Akropolis steht, sondern gegenüber. Ein Hügel, der dem Gott Ares geweiht ist, römisch Mars, dem Kriegsgott. Und auf diesem Hügel wurden Gerichte abgehalten. Auf diesem Hügel fand Rat statt. Und obgleich Paulus hier nicht vor Gericht stand und geführt wurde, so sollte er sich aber über seine sonderbare Lehre verantworten, vor diesem Areopag, vor diesem Rat. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17, ab Vers 22. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Denn als ich umherging und die Gegenstände eurer Verehrung betrachtete, fand ich auch einen Altar, an welchem die Aufschrift war: dem unbekannten Gott, den ihr nun, ohne ihn zu kennen, verehret, diesen verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, dieser, indem er der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe. Da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blute jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben Und sind wir, wie auch etliche eurer Dichter gesagt haben, denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den ganzen Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist die Rede, das sind die Worte, das ist die Verteidigung des Paulus auf dem Areopag. Und es sind mir zwei Dinge gleich so auch als Frage ins Bewusstsein getreten, als ich das gelesen habe. Zunächst einmal, wie lange habe ich gelesen? Wie lange ging diese Rede des Paulus? Es waren nicht einmal 3 Minuten, wenn ich in einem normalen Tempo gelesen habe. Es waren keine 3 Minuten, die er Redezeit bekommen hat. Danach fing der Spott an. Danach wurde er unterbrochen. Danach konnte er nicht öffentlich weiterreden, obgleich er dazu ja aufgefordert worden ist, sich darzulegen. Aber selbst diese 3 Minuten sind eine lange Zeit, sind aber eben auch eine kurze Zeit. Gene Gibson sagte einmal und hat sich nicht auf diese Stelle bezogen, sondern auf 1. Petrus 3, wo wir ja lesen, dass wir uns jederzeit verantworten sollen über die Hoffnung, die in uns ist. Zu diesem Vers hat er damals gesagt, das heißt nicht nur, dass wir Bereitschaft haben sollten, wir sollten bereit sein, Bereitschaft in uns tragen, sondern wir sollten uns auch in dem Sinne vorbereiten, um reden zu können. Und ein Zeugnis kann jeder von uns mitteilen. Jeder von uns ist Zeuge für den Herrn. Er hat damals gesagt, wenn ihr euch ein Zeugnis formuliert, er hat uns damals den Auftrag gegeben, dieses Zeugnis einmal niederzuschreiben, sagte er, plant nicht mehr als 3 Minuten ein, eher 2. Ihr bekommt nicht mehr. Euch wird nicht länger zugehört. Und ich habe das eigentlich diesen kurzen, diesen aber doch prägnanten Gedanken habe ich eigentlich hier wiedergefunden. Selbst Paulus wurde nicht weiter zugehört. Und das Zweite, was mir auffällt, ist, wenn wir einmal die Verse in 1. Korinther 2 zu Beginn, Verse 1 bis 3 lesen, dann legt Paulus dar, ja, dass er eigentlich gar nicht so gut reden konnte. Also, dass er eigentlich dieser Kunst zu reden, was die Griechen beherrschten, dass er dessen gar nicht so kundig war, dass er sehr schwach war im Reden, im Sprechen. Das erinnert uns auch an Mose, der gesagt hat, er ist schwer von Zunge, er kann nicht reden, er kann nicht in der Öffentlichkeit stehen und verkündigen, und sei es das Gericht Gottes oder vor dem Pharao. Und da überrascht mich einfach, wie genial diese Rede des Paulus ist. Wie genial, wie er in 3 Minuten so Wesentliches auf einen Punkt bringt. Ich freue mich immer, wenn ich Dienste, Gespräche mit anderen Geschwistern mache. Und mein Sohn würde sagen, in seiner saloppen Art, als junger Mann, stark, was der oder was die jetzt rausgehauen hat. Das ist also anerkennend. Ja. Will heißen, vielleicht ein Bruder, eine Schwester, die sich nicht so auszudrücken weiß, aber in dem Moment hat Gott sie oder ihn gebraucht, um Gedanken in ganz prägnanter Weise auf den Punkt zu bringen. In einer wunderbaren Weise, einfühlsamen Weise zu formulieren. Und da freut man sich über das Wirken Gottes in dem Bruder, in der Schwester. Und das geschieht auch in uns, Geschwistern. Da dürfen wir Mut fassen. Mir geht es heute gut. Ich trage diesen Schal hier nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil es wirklich so ein Auf und Ab in dieser Woche war. Immer wieder die Frage, kann ich überhaupt kommen? Mir geht es heute gut im Verhältnis zu einem Sonntag im letzten Jahr. Das möchte ich kurz sagen, um auch euch zu ermuntern, was Gott tun kann. Ich bin sonntags morgens beim Frühstück gesessen und habe noch eine Tablette genommen gegen Heuschnupfen. Ein ganz normales Mittel, ohne Nebenwirkungen. Dann bin ich mit meinem Sohn zur Versammlung gefahren und Vater, jetzt konzentrier dich mal aufs Autofahren. Du nimmst ja den Bordstein mit hier. Und dann saßen wir haben zwei Einheiten. Die erste Stunde ist bei uns das Mahl des Herrn. Und dann machen wir eine Pause und dann haben wir, was wir eben dann auch die Wortverkündigung, die Predigt nennen. Und in dieser ersten Stunde habe ich quasi nichts mitbekommen. Ich saß da, ich wusste nicht, welche Lieder gesungen werden. Ich war nicht fähig, die Nummern aufzuschlagen. Ich habe nicht verstanden, was die Beiträge waren. Ich saß da eigentlich nur. Und dann kam mein Bruder in der Pause zu mir und sagte, Guido, geht's dir heute gut? Und sagte ich, bet für mich. Und ich hatte an diesem Tag die Verkündigung. Und nach dieser Verkündigung bin ich zu einem Bruder gegangen und habe gesagt, hör mal, war das jetzt normal? Also habe ich jetzt irgendwas Dummes gesagt oder sogar etwas, was entgegen dem Wort Gottes war? Ich sagte, nein, alles gut, war alles gut. Bin ich nach Hause gefahren, bin im Auto eingeschlafen, mein Sohn ist gefahren und dann hat mein Sohn mir schon gesagt, was die Ursache war. Du hast bestimmt eine Schlaftablette von der Mama genommen. Und das ist halt das Haus Wolf, bei uns liegen die Schlaftabletten auf dem Frühstückstisch, weil meine Frau eben eine Nervenkrankheit hat und echte Schlafstörungen zuweilen. Und da hilft dann manchmal nur ein solches Mittel. Aber warum ich das alles jetzt so ausführe, ist, Geschwister, ich war völlig neben mir. Aber Gott gibt Kraft. Gott führt hindurch. Gott trägt. Und dazu muss man keine Schlaftablette nehmen. Das dürfen wir in unserem täglichen Leben erleben, dass wir uns in die Hände Gottes fallen lassen dürfen. Diese Rede des Paulus steht übrigens aber auch in der Kritik. Ich weiß nicht, ob es euch so ein wenig aufgestoßen ist. In diesem ersten Vers 22, Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Ist das nicht Schmeichelei? Schmeichelei über Götzendienst? Kann man das, sich einschmeicheln über eine Religiosität, die diese Menschen pflegen? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Paulus hier nicht zu Juden gesprochen hat. Paulus hat nicht zu Menschen gesprochen, die ein Konzept, ein Gedanken von dem einen Gott haben, sondern zu Griechen, zu denen aus den Nationen. Und was hat er versucht? Einen Anknüpfungspunkt zu finden. Er wollte sie abholen. Abholen da, wo sie stehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es oft so, dass ich so meine vorgefertigten Gedanken habe. Und wenn wir jetzt zum Beispiel im Büchertisch bei uns an der Straße stehen oder auch im Gespräch 1:1, man möchte möglichst viel Input, möglichst viel Information weitergeben. Aber es ist vielleicht angebracht, zunächst einmal zuzuhören, wo steht das der Gegenüber, wo steht er eigentlich, wo steht sie, was sind ihre Gedanken, was sind ihre Konzepte, was sind ihre Bedürfnisse, um vielleicht dann einen Anknüpfungspunkt zu finden. Beobachten, zuhören, nicht denken, dass wir möglichst viel Information weitergeben müssten. Die Menschen sind schon durch Informationen in heutiger Zeit überfrachtet. Der Anknüpfungspunkt des Paulus ist eben dieser unbekannte Gott. Das ist so ein bisschen skurril. Man könnte sich über die Griechen geradezu lustig machen. Da haben sie also eine ganze Bandbreite von Göttern dargestellt in Skulpturen und anderen Dingen. Und dann kommen sie auf die Idee, ja, vielleicht haben wir einen vergessen und das alles war ja umsonst. Und dann machen sie noch den unbekannten Gott. Ein wenig zum Schmunzeln. Aber Paulus greift gerade diesen Gedanken auf. Und was jetzt folgt, ist wirklich, ich denke, in einer Genialität im Heiligen Geist ausgedrückt. Denn Paulus beginnt ganz von vorn. Er stellt Gott als Gott dar, als den Schöpfer, als den Herrn, als den Ewigen, der, der alles geschaffen hat, der außerhalb von Raum und Zeit steht und Raum und Zeit erst geschaffen hat. Dieser wird hier gedanklich aufgespannt. Das erinnert uns an die Ausführung des Paulus an die Römer. In Römer Kapitel 1 heißt es, Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, das ist jeder, offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft, allein über diesen Begriff der Ewigkeit, was nicht dasselbe ist wie endlose Zeit, könnte man eintauchen, als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut. Das wird geschaut. Und da knüpft Paulus an. Das führt er ihnen vor Augen. Diesen Schöpfergott, der Ewige, der Herr. Und das führt auch zu dem zweiten Gedanken. Dieser Herr, dieser Ewige, ist in sich selbst genügsam. Vers 25, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas bedürfe, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er bedarf nichts, er ist souverän. Er ist außerhalb der Schöpfung. Er ist der Einzigartige, der Einzige. Das ist ein wunderbares Bild. Wir müssen uns vor Augen stellen, sie hatten Bilder in Stein und in Gold und Silber. Und Paulus malt ihnen ein Bild Gottes in Gedanken. Er verkündigt ihnen Gott in diesen Gedanken. Das ist eigentlich die Frage nach dem Woher. Woher bist du? Was war davor? Als ich studiert habe in dieser Zeit der 80er, 90er Jahre, da war damals in der Physik eine ganz große Frage, ob man noch ein Elementarteilchen im Universum finden könnte und die alle summiert, hätten eine bestimmte Masse und aus dieser Masse könnte man dann zurückschließen, dass es nicht einen Urknall, ich lehne die Urknalltheorie ab, dass es nicht einen Urknall gegeben hat, sondern dass das All quasi immer fluktuiert. Also Urknall, dann fällt es wieder zusammen, Urknall, zusammenfallend. Und schon damals, ich war nicht gläubig, schon damals habe ich mir überlegt, ja, aber das verschiebt doch nur die Frage, woher kommt das nach hinten? Also was war denn vor dem vorletzten Urknall? Was war denn vor dem vorvorletzten? Versteht ihr? Das verschiebt doch diese Frage nur nach hinten, wo alles herkommt. Aber das ist das Bestreben der Wissenschaft. Alles nur nach hinten zu verschieben. Und das macht man auch in der Frage der Person Gottes. In Johannes 1 lesen wir von diesem Gott, der im Anfang alles gemacht hat. Im Anfang war das Wort, da wird uns der Herr Jesus vorgestellt. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ward durch dasselbe. Und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Und im Alten Testament offenbart sich Gott auch in dieser Einzigartigkeit, in dieser Er, der Ewige von Anfang, Und es heißt hier in Jesaja 44, so spricht Jahwe, der König Israels und sein Erlöser, Jahwe, der Herrscher, ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Und Jesaja 45, Vers 6, auf dass man wisse von Anfang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir gar keiner ist. Keiner neben Gott, keiner über Gott, sonst wäre er nicht Gott. Er ist der Ursprung und eben auch die Antwort auf die Frage, wo kommt alles her? Ganz zwangsläufig eigentlich. Paulus wird mit seinen Gedanken nun immer fokussierter auf sie, die Griechen. Er spricht jetzt in Vers 26 von den Nationen und er hat aus einem Blute, das ist Adam, jede Nation der Menschen gemacht, um auf dem ganzen Erdboden zu wohnen, indem er verordnete Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Also die Ausdehnung dieser Nationen und ihre Zeiten. Völker kamen auf, gewannen Macht und zerfielen wieder im Laufe der Geschichte. Das erinnert uns auch an die Ausführung in der Apostelgeschichte 14. In der Apostelgeschichte 14, Vers 15 bis 17 heißt es, wenn ihr mich liebt, so haltet, Entschuldigung, ich bin... Apostelgeschichte 14, 15 hier. Da sprechen Paulus und Barnabas. Männer, warum tut ihr dieses? Sie wollten sie verehren. Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ, wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Daraus lernen wir zwei Dinge, übrigens unpopulär in heutiger Zeit. Gott denkt in Nationen. Das hat nichts mit der Wertigkeit eines Menschen zu tun. Aber Gott denkt in Nationen. Und das Zweite ist, Gott möchte sich diesen Nationen offenbaren. Und das hat er getan über all die Jahrhunderte hinweg. In dem, wie er mit diesen Nationen umgeht. Erst in der Gemeinde hat Gott die Nationen zusammengeführt, in die Gemeinde, eins gemacht. Aber hier handelt Gott, und wir gehen jetzt zurück zu Apostelgeschichte 17, hier handelt Gott mit diesen Nationen in der Geschichte zu einem Zweck, mit einem Vorsatz. Und er wird uns hier in Vers 27 genannt, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen. Das ist ein Ausdruck im Griechischen, wie ein Blinder umherläuft. Wir können Gott nicht sehen, aber wir können ihn erfahren. Tastend fühlend. Und dann dieser wunderbare Ausdruck hier, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Weil er da ist, weil er bei uns ist. In Vers 28 wird er wiederum konkreter und bezieht sich in das Leben seiner Zuhörer jetzt. Denn in ihm leben und weben, das ist das griechische Wort kineo, also wir werden bewegt, wir bewegen uns in Gott und sind die Existenz, sind wir auch. Ich stelle mir das oft sehr einfach vor vielleicht für einige, aber wenn Gott aufhört, wenn Gott aufhört, diese Schöpfung in Gedanken nicht mehr zu tragen, dann würde alles zerfallen in einem Nu. Er, der Erhalter der Schöpfung. Das sagt uns allerdings auch, dass es keinen Zufall gibt. In ihm sind wir, in ihm gehen wir, in ihm bewegen wir uns. Alles, was uns widerfährt, ist uns, den Gläubigen, zum Guten. Es gibt keinen Zufall. Ich finde, das sind ja Gedanken, die aufgespannt werden, die sind wunderbar. Auch Vers 30. Oder bevor ich zu Vers 30 komme, möchte ich Ihnen noch etwas darstellen. Es heißt hier, Vers 29, da wir nun Gottes Geschlecht sind, so sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Golde oder Silber oder Stein, das waren ja ihre aufgestellten Götzen, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Erfindung des Menschen, die findet zunächst einmal im Kopf statt, diese Erfindung, in den Gedanken. Also jeder Ausspruch, jede Aussage wie, ich stelle mir Gott so vor, ist an sich schon falsch. Wir können uns Gott nicht vorstellen. Wir können Gott nicht ergründen, wie in einer Wissenschaft, wie in einer Geologie oder Biologie. Logos, Wort, Wissenschaft. Wir können Gott nicht mit Annahmen ergründen. Und deshalb tue ich mich persönlich auch sehr schwer mit dem Wort Theologie. Das Wort kommt auch nicht Theologia, kommt nicht in dem Worte Gottes vor. Aber Theodidaktos kommt vor, von Gott gelehrt. Wir werden von Gott in seinem Wort über ihn selber gelehrt. Gott offenbart sich uns in seinen Wesensmerkmalen, in seinem Wort. Es ist nicht der Weg vom Menschen zu Gott in Gedanken, sondern von Gott zum Menschen. Und dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Ich hatte vorhin schon auf einige Dinge angewiesen, die wir in der Evangeliumsverkündigung beherzigen sollten. Eins war zuhören, beobachten. Und hier ist etwas, was ich auch erstaunlich finde, eigentlich ein Prinzip, das Gott in den Menschen, in den Umgang miteinander hineingelegt hat und selber ausübt, nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat. Dieser Ausdruck kommt noch einmal vor in Apostelgeschichte 3, in ganz ähnlicher Weise. Da spricht Petrus, Vers 17, und jetzt, Brüder, zu den Juden, und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, gleich wie auch eure Obersten, nämlich, dass sie den Urheber des Lebens getötet haben. Beides Mal in Unwissenheit. Ich weiß das, ihr habt es nicht gewusst. Was wird da getan? Es wird eine Brücke geschlagen. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Familienleben, wir haben ja einen Sohn, aber auch in dem Miteinander zwischen Mann und Frau kommen so manchmal solche Dinge auf, die total unschön sind. Wir nennen das eine Konfrontation. Und dann gibt es kein Vor und Zurück mehr. Und man könnte sich auch in der Kindererziehung eigentlich jetzt nur noch durchsetzen, indem man Gewalt in irgendeiner Form, also Macht ausübt. Aber was hätte man dann getan? Man hätte nur gedemütigt. Man hätte gedemütigt. Und unsere Aufgabe ist es aber nicht zu demütigen, sondern zur Demut zu führen. Dass sich das Kind, dass sich der Mensch vor Gott demütigt. Sich demütigt. Das ist was ganz anderes als zu demütigen. Ich nenne das zuweilen, dass wir den Weg eröffnen sollten, in Würde zu kapitulieren. Zeit geben, nachdenken lassen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn es wirklich kein Vor und Zurück gibt. Stehen lassen, denkt darüber nach, Und dann nach einer Stunde merkt man die Veränderung. Merkt man, dass dann Dinge bekannt werden, ausgesprochen werden, bereinigt werden. Es wird Buße getan. Und von dieser Buße spricht auch hier Paulus, dass nämlich Gott die Menschen zur Buße führen möchte. Gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle, allenthalben, Buße tun sollen? Ja, jetzt kommt's, weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Der Aufruf zur Buße. Warum? Weil Gericht droht. Wir tun uns oft in der Verkündigung schwer, genau diesen Aspekt anzusprechen. Wir reden lieber über Gott in seiner Existenz, in seiner Wesensart, in seiner Liebe. Aber genau diesen Aspekt, da kommt Gericht. Und warum? Weil du ein Sünder bist. Der kommt oft zu kurz. Da schämen wir uns ja geradezu. Das ist unmodern, dieses Gericht anzusprechen. Das Evangelium, die gute Nachricht, hat immer auch eine schlechte Nachricht in sich. Und das ist die Sünde. Das ist das Gericht. Das ist die Schuld vor Gott. Ein Mann bestimmt, das sagt uns der Herr Jesus auch selber in Johannes 5, Vers 27. Und er hat ihm, dem Sohn, er hat ihm Gewalt gegeben, auch Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Er, der Mensch gewordene, wird Menschen richten. Was ist der Beweis, was ist der Beleg dafür? Es ist die Auferweckung des Herrn Jesus. Vers 31. Und hat allen, am Ende, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Das ist der Beleg, das ist der Beweis dafür. Und damit hatten die Griechen ein Problem. Mit dieser Auferweckung, dieses aus den Toten wieder auferweckt werden, wieder auferstehen. Wir lesen das beispielsweise auch in dem Brief an die Korinther in Kapitel 15. Da muss sich Paulus im Heiligen Geist viel Mühe, viel Zeit nehmen, um diesen Aspekt auszuführen. Es gibt die Auferstehung. Das ist Wahrheit. Das ist etwas, was man nicht weglegen, wegtun kann. Und das ist der Beweis auch, dass der Herr Jesus auferstanden ist, dass er dieses Gericht ausüben wird. Und an dieser Stelle, ich habe es eben schon erwähnt, an dieser Stelle wird Paulus in nicht einmal 3 Minuten Redezeit unterbrochen. Spott kommt auf. Sie wollen nicht mehr zuhören. Ich hatte vorhin die Person von Gene Gibson erwähnt. Er war ein Mann, der Sachverhalte gerne herunterbricht, vereinfacht, greifbar macht. Und er sagte, wenn ihr das Evangelium verkündigt, dann beherzigt immer 4 Gedanken. Er meinte das nicht als starres Schema. Er meinte das nicht als den einzigen, ausschließlichen Weg der Verkündigung. Aber beherzigt 4 Gedanken. Es sind die Gedanken um das Angebot. Der erste ist, dass ein Angebot gemacht wird. Und das beinhaltet die Frage, wer macht dieses Angebot? Es ist Gott. Es ist, dass Gott ist, dass Gott Schöpfer ist, Herr ist, dass er der Ewige ist, dass er aber auch Liebe ist, dieses Angebot zu machen, dieses Angebot des ewigen Lebens. Der zweite Punkt ist, dieses Angebot wird benötigt, also diese schlechte Nachricht. Da ist Sünde, da ist Schuld. Du kannst damit nirgendwo hin als zu Gott. Dieses Angebot wird benötigt. Es kommt ein drohendes Gericht. Der dritte ist, dieses Angebot ist gerecht. Es ist die Botschaft vom Kreuz. An diesem Kreuz hat der Herr Jesus alle Schuld bezahlt. Und er wurde unsere Gerechtigkeit. Und der vierte Punkt ist, dass dieses Angebot angenommen werden muss. Es muss verinnerlicht werden. Es muss auf sich selbst bezogen werden. Es muss ein Ja dazu gegeben werden. Das sind die 4 Punkte. Und auch wenn das ein Schema ist, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir nicht ein Schema, nicht einen Weg verkündigen, sondern denjenigen, der dieser Weg ist, das ist der Herr Jesus. Er ist dieser Weg. Wir verkündigen eine Person. Wir verkündigen den Sohn Gottes. In dieser Reihenfolge gehen wir einmal durch, was Paulus ausdrücken konnte. Eigentlich nur die ersten zwei Punkte in diesen 3 Minuten. Er kam nicht mehr zu der Botschaft des Kreuzes. Er kam nicht mehr zu der Gerechtigkeit. Er hat noch erwähnt, dass Buße getan werden muss. Aber vollständig konnte er nicht alles unterbringen in diesen 3 Minuten. Und ich denke, manchmal haben wir Angst, dass wir in unserer Redezeit, die uns im Gespräch gegeben wird, oft nicht alles untergebracht haben. Dieser Gedanke ist falsch. Wenn wir ein Zeugnis gegeben haben, hat Gott zu diesen Menschen geredet. Und sei es nur in dieser allerersten Frage, Gott ist Schöpfer. Gott ist der Urheber jedes Lebens. Was soll ich einem Menschen erklären, dass er ein Sünder ist? Was soll ich diesem Menschen erklären, was die Botschaft vom Kreuz ist, wenn er gar nicht diesen Gedanken, es ist Gott, verinnerlicht hat? Da dürfen wir auch einmal zurücktreten. Da dürfen wir auch einmal stehen lassen. Da dürfen wir auch einmal in Anführungsstrichen nur beten, nicht unbedingt zureden. Und hier sehen wir, dass diese Botschaft von weniger als 3 Minuten diesen Menschen etwas in ihr Herz gelegt hat. Wir lesen hier von einem Mann namens Dionysus, von einer Frau namens Damaris, die diese Botschaft angenommen haben, die mehr wissen wollten, die sich aufgemacht haben. Übrigens, Dionysos wird hier ganz nebenbei bemerkt, ein Areopagit. Das war einer aus dem Rat. Wir wissen ja von Paulus in dem Brief an die Korinther, dass nicht viele Weise, nicht viele Reiche, nicht viele große Leute zum Glauben kommen. Aber hier ist einer. Sogar einer aus dem Rat hat Paulus im Heiligen Geist mit seinen Worten erreicht. Ich finde, das ist eine wunderbare Ermutigung auch für uns, dass wir mit wenigen Worten als seine Zeugen Menschen ins Herz sprechen dürfen. Ich möchte abschließen mit einem leider sehr unschönen Gedanken, der uns aber als Familie noch einmal vor Augen geführt hat, dass wir wirklich nur in der Rolle des Zeugen stehen. Wir sind nicht Gottes Anwälte. Wir haben einmal in den letzten 2, 3 Jahren haben wir einen Arbeitskollegen von Simone begleitet. Mit ihr oft zu dritt, zuweilen zu viert, die Bibel gelesen. Sie auch darauf angesprochen, wer sie vor Gott ist. Und sie konnte uns das Evangelium selber erklären. Also sie war dann mit der Zeit so weit, dass sie die Botschaft vom Kreuz darlegen konnte, dass sie gesagt hat, ich bin ein Sünder, ich bedarf das, ich brauche das. Und dann kam es durch dritte Personen eigentlich, nämlich weil sich diese junge Frau verliebt hat und dann das kaputt ging und Schuld zugewiesen worden ist und so weiter. Da kam auf einmal alles aus ihr heraus, alle Bosheit in ihrem Herzen. Und das, was sie eigentlich verstanden hat, was sie selber ausdrücken konnte, war alles weg. Und da ist uns einfach noch einmal sehr deutlich geworden, dass wirklich die Bekehrung eines Menschen, dieses Ja zum Herrn Jesus, keine Vernunftsache ist, sondern durch den Heiligen Geist gewirkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese Bereitschaft der Buße, Buße zu tun, sich Gott zu ergeben, zu kapitulieren.